Ihr seht schon das Bild und die Überschrift: Antiochia, das Evangelium überwindet Grenzen. Und mich begeistert so die Geschichte des christlichen Glaubens. Und Antiochia ist ein Ort des Neuen Testamentes. In Apostelgeschichte 11 lesen wir davon. Das wird auch nachher der Predigttext sein. Und heute gibt es einen Ort in der Türkei, der heißt Antakya. Das ist so nebendran sozusagen das heutige Antiochia, was daneben gebaut wurde. Und was man hier sieht, das ist eine der ältesten und frühesten Kirchen, die es überhaupt so auf der Welt gibt, nämlich die sogenannte St. Petrusgrotte. Die ist so als Höhle in den Berg hineingebaut, eben bei Antakya, bei Antiochia. Und das ist sozusagen in dieser Stadt heute die einzige antike christliche Spur noch. Und Lukas soll diese Kirche gegründet haben und benannt ist sie dann nach Petrus, der dort evangelisiert hat. Und im Jahr 1098 haben dann die Kreuzritter diese Höhle wieder ein Stück hergestellt und die Fassade davor gebaut, das Ganze erweitert. Aber innen drin der Altar und die Altarplatte, die sollen noch wirklich aus der damaligen Zeit stammen. Finde ich sehr, sehr spannend. Lohnt sich sicher, dort mal hinzufahren, sich das anzuschauen. Antiochia ist deshalb auch interessant, weil es beschreibt, wie das Evangelium von Jesus Christus, wie diese gute Nachricht der Rettung, der Erlösung, in eine Stadt hineinkommt und dort Menschen verändert und wie dort eine Gemeinde sich entwickelt und wächst. Und dazu halt folgende Gedanken. Das Evangelium überwindet Grenzen. Es ist im Zentrum der Stadt. Es erreicht die Menschen. Es lässt geistliche Leiter zusammenarbeiten für das Evangelium. Und es hat Wirkung. Ja, dort in Antiochia, wenn wir uns da noch mal so ein bisschen vorstellen, abseits jetzt von dieser Höhlenkirche, wie mag es da damals ausgesehen haben? Es war die drittgrößte Stadt im Römischen Reich, etwa eine 500.000 Einwohner. Das muss man sich erstmal vorstellen, wie man das damals so alles hingekriegt hat, die alle ernähren konnte. Die Hauptstadt der Provinz Syrien, 300 vor Christus von Seleukos gegründet. Eine Hafenstadt am Fluss Orontes, eingeschlossen, geschützt von 4 Hügeln und da waren viele Handelsstraßen, sie war strategisch gelegen. Und natürlich kam dort eine Vielfalt von Völkern und Nationen zusammen. Also Griechen, Römer, Orientalen, Perser, Juden natürlich auch. Und mich begeistert das. Ich denke, naja, Leipzig ist schon ein bisschen größer noch. 620.000 Einwohner plus. Aber ganz genau weiß man ja nicht, wie viele Einwohner hatte Antiochia genau. Und ich denke mir, das ist immer so schön zu lesen, dass Gott solche Städte liebt und da einen Plan hat und Gemeinden in diesen Städten entstanden sind. Wir haben in Innsbruck gelebt, in Österreich, und da war für mich immer so ein Vers aus dem Buch Noah, wo es heißt, sollte Gott nicht Erbarmen haben mit den 120.000 in dieser Stadt. Da habe ich mir gedacht, ja genau, 120.000 leben hier in unserer Stadt, das passt. Und so ein bisschen ist für mich das Antiochia, wo ich gedacht habe, ja, sollte Gott nicht auch Leipzig lieben und einen guten Plan haben für diese Stadt, der mehr als 500.000, der mehr als 500.000. Damals sahen die Städte natürlich ein bisschen anders aus als heute. Und von Antiochia gibt es da etliche Berichte, die hatten Straßenbeleuchtung, die hatten eine Prachtstraße von Säulen gerahmt, die quer durch die ganze Stadt ging. Die hatten natürlich viele Marktplätze und Händler, es waren ja Handelsstraßen, Händler aus aller Welt kamen. Die hatten die Pferderennbahn, also auch wie Leipzig. Die hatten ein Theater und ein Amphitheater, das haben wir glaube ich noch nicht, oder? Und die Kaiserresidenz, die fehlt hier vielleicht auch. Extra für den Kaiser aus Rom errichtet. Dann natürlich ein Aquädukt, wo es das frische Wasser aus den Quellen gab, was in die Stadt geleitet wurde. So eine Art Uni, bekannte rhetorische Schulen. Und es war ein Zentrum der Religion. Dort gab es viele Tempel für Daphne, für Apollo, den Hain der Nymphen, also kultische Orte. Und es war eine Sportstadt. Da gab es Wettkämpfe und in der Antike wird beschrieben, die haben konkurriert mit den Olympischen Spielen. Also Sportler waren dort tätig und sie haben ein monumentales Felsbild gebaut, was diese Stadt beschützen sollte. Und wie so oft in den Städten, Reichtum und Armut lagen auch sehr eng beieinander. Und nun kommt das Evangelium in diese Stadt hinein, erreicht die Menschen und hat Wirkung. Und da lesen wir jetzt aus Apostelgeschichte 11. Da heißt es: Die von der Gemeinde, die in der Verfolgungszeit nach der Ermordung von Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, kamen zum Teil bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie verkündigten die Botschaft Gottes zunächst nur unter den Juden. Aber einige von ihnen, die aus Zypern und Cyrene stammten, kamen nach Antiochia und verkündeten dort auch den Nichtjuden die gute Nachricht von Jesus dem Herrn. Gott stand ihnen zur Seite, sodass viele Menschen zum Glauben kamen und Jesus als den Herrn annahmen. Die Gemeinde in Jerusalem hörte davon und die Apostel schickten Barnabas nach Antiochia. Als er hinkam und sah, was dort Gott gewirkt hatte, freute er sich. Er machte allen Mut und bestärkte sie in ihrem Vorsatz, dem Herrn treu zu bleiben. Denn Barnabas war ein tüchtiger Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit lebendigem Glauben. Gott führte der Gemeinde immer mehr Menschen zu. Barnabas aber ging nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang wirkten beide gemeinsam in der Gemeinde und unterwiesen viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia kam für die Jünger und Jüngerinnen zum ersten Mal die Bezeichnung Christen auf. Das Evangelium im Zentrum der Stadt. Es hätte ja einige Gründe gegeben, warum jetzt Christen sich dieser Stadt fernhalten könnten. Dort gab es Götzendienst. Dort gab es heidnische Tempel. Dort gab es nackte Sportler. Die Griechen haben ja ihre Sportarten nackt gemacht. Dort gab es Philosophen, die die Christen verachtet haben. Dort gab es die Verehrung des Kaisers als Gott. In dieser Stadt gab es viel Kriminalität. Durch die Handelsströme aus allen Ländern strömte man zusammen. Es gab eben diesen Clash von Arm und Reich. Es gab viele Bettler. Es gab Krankheit und Seuchen. Vielleicht gab es gesündere Orte irgendwo am Meer oder im Gebirge. Es gab Prostitution, Unmoral. Es gab viele Gründe, vielleicht einen Bogen um diese Stadt zu machen und sich irgendwo anders einen gemütlichen Ort zu suchen. Aber genau dort, in dieser Weltstadt, dort baut Gott Gemeinde und dort finden sich Christen zusammen. Und ich denke, das ist ein guter Ansatzpunkt und Aufruf für uns als Christen immer wieder zu sagen, ja, auch hier, ihr in der landeskirchlichen Gemeinschaft seid im Zentrum der Stadt. Ihr lebt hier in Leipzig und es ist gut, da zu sein. Manchmal habe ich so überlegt, in der Bibel sind die Städte eigentlich eher negativ oder eher positiv beschrieben. Und es gibt beides. Wenn man an Babylon denkt, dann sind solche Städte wie Babel eigentlich so krasse Orte von Unglauben und Götzendienst gewesen, von Menschen, die sich selbst zum Gott machen und erheben wollen. Und dann gibt es auch Jerusalem, die Stadt Gottes. Die Stadt des Tempels, wo Gott selber mitten in der Stadt wohnt. Und ein Zitat von Tim Keller fand ich, das gefällt mir. Der hat mal gesagt, das Schöne an der Stadt ist, nirgendwo sonst sind auf engem Raum so viele Ebenbilder Gottes versammelt. Und das begeistert mich eigentlich auch so an der Stadt, dass so viele Menschen zusammenkommen und ja, alle sind Ebenbilder Gottes. Und wo kann man besser auch Menschen finden und können sich Menschen sammeln und auch Gemeinden bilden, Gemeinschaft von Christen als da, wo man in der Stadt ist und zusammenkommt. Das Evangelium erreicht die Menschen einmal durch die geografische Ausbreitung und dann auch durch die kulturelle Ausbreitung. Also das ging ja alles in Jerusalem los. Und dann gab es Verfolgung der Christen. Und dadurch, so haben wir es auch im Text gelesen, kamen die Christen nach Phönizien, Zypern, Antioche, in den ganzen östlichen Mittelmeerraum. Das war gar nicht so eine bestimmte Strategie, wir gehen jetzt mal alle zwei und zwei los in alle Himmelsrichtungen, sondern durch diese Verfolgung, durch Bewegung, durch Wanderung, durch Migration kamen sie nach Antiochia. Und irgendwie passt sie auch zusammen, denn die Verfolgten brachten Nachricht von jemand, der selber verfolgt wurde. Jesus war ja selber Flüchtling in Ägypten. Und vielleicht waren sie arm, weil sie alles verloren hatten, ihr Hab und Gut, und kamen jetzt in diese Stadt und mussten sich ein Leben neu aufbauen. Und ihre Nachricht war von einem, der selber arm war, nämlich Jesus. Und einer, der selber auf Wanderung war sein Leben lang. Aber einer, der uns die Botschaft Gottes gebracht hat und seine Liebe. Und das bringen sie mit, weil man könnte sich ja fragen, was haben die jetzt, diese verarmten Flüchtlinge, dieser Weltstadt Antiochia zu bringen? Aber sie haben diesen Glauben und den teilen sie. Und dann kommt es zu dieser kulturellen Ausbreitung, so heißt es im Text, von den Juden nachher zu den Griechen, zu den Nationen, zu den Heiden, den Nichtjuden. Im Missionsbefehl Matthäus 28 heißt ja schon, geht hin in alle Welt. Überall hin. Gottes Kraft ist mit euch, bin mit euch alle Tage, bis ans Ende der Welt, geht hin. Dann kam Pfingsten, der Heilige Geist kommt auf die Jünger in Jerusalem und dann sprechen sie in ganz vielen verschiedenen Sprachen. Und es wird schon deutlich, dieses Evangelium ist für alle Nationen. Und dann kommt Apostelgeschichte 10, und das liegt ja genau vor unserem Text von Antiochia, Apostelgeschichte 11. Und da kriegt Petrus, der Jude, diese Erscheinung, und da heißt es, iss. Und da sind so ganz viele Kriechtiere und Krebse und alles Mögliche drauf, was die Juden ja gar nicht essen durften durch ihre Speisegebote. Er sagt, nein, sowas kann ich nicht essen, habe ich noch nie gegessen. Und dann kommt die Stimme Gottes, sagt, iss, und es bereitet ihn vor. Und Gott sagt, was ich für rein erkläre, muss für dich nicht unrein sein. Und danach wird er ins Haus des Cornelius, des Heiden, berufen und gerufen. Und dann wird ihm klar, okay, Gott macht die Menschen rein. Und jetzt gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Nichtjuden und Nationen. Und dann erleben sie, wie der Heilige Geist Gottes wirkt, eben auch unter Nichtjuden. Und das ist einer der wichtigsten Texte auch im Neuen Testament, so ein Schlüsselmoment für Gemeinde und Mission. Aus dieser jüdischen Bubble und Subkultur heraus springt jetzt das Evangelium über kulturelle Grenzen, und in welcher Umgebung wäre das jetzt besser als in dieser Großstadt Antiochia, wo plötzlich viele Menschen angesteckt und erreicht werden vom Glauben. Nicht nur für die Juden, auch für die Nationen. Warum? Weil normale Menschen vom Glauben reden und auch den Glauben leben. Wer hat jetzt hier in Antiochia angefangen, von Jesus Christus zu reden und diese Gemeinde zu bauen? War es Petrus? War es Paulus? Also in dem Text, den wir vorhin gelesen haben, steht das gar nicht. Da heißt nur, die Gemeinde entstand und die sind eigentlich hier ohne Namen. Das waren gar nicht so berühmte Apostel. Das waren eigentlich ganz normale Christen, die diese Gemeinde gestartet haben. Ich habe heute was Interessantes erlebt. Wir hatten ja schon Gottesdienst am Morgen. Und dann kam die Hilaria, das ist eine Christin aus Algerien, die früher Muslima war, und sagte, Jochen, kannst du mal hier mit dem Mann reden? Den habe ich jetzt mal mitgebracht. Und ihre Freundin Jeanette aus Kamerun hat ihn auch mitgebracht. Und dann saß ich neben ihm. Und der Günther ist 82 Jahre und war noch nie in der Kirche. Und er sagt, habe ich mein Leben lang absolut gar nichts mit zu tun, aber die zwei haben mich eingeladen und jetzt bin ich mal hier. Und da finde ich, passiert genau das, was hier auch in Antiochia passiert ist. Die haben einfach irgendwie ihre Nachbarn, ihre Freunde eingeladen, haben vom Glauben geredet und ihn natürlich auch gelebt. Und wenn es hier heißt, die Verkündigten, dann ist das jetzt weniger so eine schöne Kanzel, wie ihr hier eine habt, sondern die heißt einfach davon sprechen, gute Nachricht weitergeben. Und gute Botschaft teilen. Wir brauchen da keine besonderen Kanzeln oder keine besonderen Weihen, sondern einfach das weitersagen in unserem Alltag, one-to-one, Mensch-to-Mensch, was wir erleben. Reden, sagen, weitersagen. Und die Frage ist, was genau haben die eigentlich erzählt? Und wenn wir da ein Kapitel wieder zurückschauen, Apostelgeschichte 10, da wird es dort so erklärt. Gott hat Frieden verkündigt durch Jesus Christus. Apostelgeschichte 10, 36. Jesus ist der Herr über alle. Jesus ist umhergezogen, hat Gutes getan, hat alle gesund gemacht. Er wurde ans Holz gehängt und am dritten Tag auferweckt und ist erschienen. Er ist von Gott bestimmt zum Richter über Lebende und Tote. Vers 42, Kapitel 10. Alle, die an ihn glauben, empfangen Vergebung der Sünden. Die Gabe des Heiligen Geistes ist ausgegossen. Jesus macht keinen Unterschied zwischen Personen. Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Der Himmel ist sein Thron. Und das sind Aussagen, ich denke, das ist gar nicht so kompliziert. Wir brauchen nicht Theologie studieren, wir brauchen nicht riesige Weisheiten von dicken Büchern, sondern dass wir diese einfachen und klaren Bekenntnisse, ja, da ist einer, der ist auferstanden. Er hat nur Gutes gemacht. Er ist der Herr, dass wir das teilen. Was sind Bekenntnisse, die wir vielleicht weitergeben können? Das kürzeste Bekenntnis der frühen Christen war Kyrios Jesus. Das sind nur zwei Worte. Jesus ist der Herr. Aber damit war schon ganz, ganz viel ausgesagt. Und wenn wir das aussagen und leben, sagen, in meinem Leben gibt es so einen Leuchtturm. In meinem Leben gibt es so ein Fundament. In meinem Leben gibt es so einen Herrn, auf den ich vertraue. Er ist der Herr. Und das war damals auch brisant, weil Kyrios wurden auch manchmal die Kaiser genannt, die weltlichen Herren. Zu sagen, da gibt es einen anderen Herrn, dem ich folge. Was könnten andere Bekenntnisse sein? Jesus lebt. Oder Jesus ist der Christus. Oder Ostern, der Herr ist auferstanden. Ich glaube an Gott. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und wenn wir das haben, dann haben wir einen unglaublichen Schatz. Ich habe gerade von einem bekannten Pastor, den ich auch über Jahre schon verbunden bin, nochmal gehört, wie das war, als ihr Sohn starb. Schwierige Geschichte, sehr leidvoll. Und er sagte, und trotzdem kann ich sagen, die ganze Zeit war Gott da. Ich kann es nicht genau beschreiben, denn er ist tatsächlich gestorben, aber ich kann sagen, es war ein Friede da, es war ein Unterschied da. Und das sind diese Bekenntnisse, die wir haben und die wir teilen können. Ja, da ist Gott. Da ist ein Herr in meinem Leben. Glauben, leben, vom Glauben reden. Ich habe meinen Text mitgebracht aus dieser Zeit in der Antike, den Brief an Diognet. Finde ich sehr, sehr spannend. Und da wird von Nichtchristen über Christen berichtet. Sie wohnen in ihrer jeweiligen Heimat, aber wie Ausländer. Sie nehmen an allem teil wie Bürger ihrer Stadt und bleiben doch Fremde. Jedes fremde Land ist ihnen Heimat und jede Heimat ist ihnen fremd. Sie heiraten wie alle anderen, sie zeugen und gebären Kinder, aber nehmen die Verantwortung für sie auch wirklich wahr. Sie teilen alle Dinge des täglichen Lebens, bewahren aber die Intimität ihrer Ehe. Sie leben in der Welt, passen sich aber der Welt nicht an. Sie leben auf der Erde, sind aber Bürger des Himmels. Sie gehorchen den geltenden Gesetzen und tun oft sogar mehr, als von ihnen verlangt ist. Sie tun allen Gutes und werden doch verfolgt. Man kann ihnen nichts vorwerfen und sie werden dennoch verurteilt. Sie werden getötet und kommen zu neuem Leben. Sie sind arm und machen viele reich. An allem leiden sie Mangel und haben doch mehr als genug. Genau deshalb sind diese Gemeinden entstanden und gewachsen und gab es immer mehr und mehr Christen damals im Römischen Reich. Und da gibt es andere antike Schriften und Aufrufe, wo praktisch heidnische, ungläubige Leute dann aufgerufen haben, haben gesagt, bitte, ihr lieben Römer, ihr lieben Griechen, macht doch mal ein bisschen mehr für eure Witwen, Waisen, Armen und Kranken. Denn diese komischen Christen, die diesen Aberglauben haben, die versorgen ja nicht nur ihre eigenen Kranken, sondern auch noch unsere. Und das haben die Menschen einfach gemerkt. Wow, die leben anders. Die haben einen anderen Halt, die haben eine andere Hoffnung. Und das hat viele Herzen berührt. Als Ergänzung dazu noch aus Lukas 6, Worte von Jesus. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihn auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Das ist normal, dass man die, die mir Gutes tun, dass ich ihnen auch Gutes tue. Und wenn ihr von denen leidet, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde. Tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Das leben sie in Antiochia. Dann heißt es, Gott stand ihnen zur Seite. Da passiert was. Da ist Veränderung. Gott wirkt. Das heißt, und die Hand des Herrn war mit ihnen. Apostelgeschichte 11, Vers 21. Als ich am Montag in Wien war, habe ich einen Freund besucht. Die haben dort eine Gemeinde auch gegründet und auch manche Krisen und Scheitern erlebt. Wir haben uns nach 4 Jahren wiedergesehen. Dann haben sie erzählt, gab es auch Tiefen und Burnout und alles. Und nachher sagen sie, ja, jetzt haben wir was Interessantes erlebt. Irgendwie haben wir mal angefangen hier mit unseren Nachbarn, so an verschiedenen Zeiten, Ostern und Weihnachten, haben wir die mal eingeladen und da kommen jetzt immer mehr. Es war gar kein Plan von uns, aber die wollen immer mehr wissen. Die laden ihre Freunde ein und jetzt hat uns die SPÖ, das sind die Sozialdemokraten in Österreich, hat uns ihr Vereinslokal umsonst für Gottesdienste gegeben. Oh, okay. Und da musste ich so dran denken und die Hand des Herrn war mit ihnen. Sagt, das passiert einfach. Wir haben gebetet und irgendwie ist was Neues entstanden. Gott tut das. Und glauben wir das, dass er auch heute bei mir, bei dir, bei uns, unserer Gemeinde, so etwas Neues schenken kann, etwas entstehen lassen kann. Ich wünsche es uns. Vor 10 Tagen kam jemand und hat einen Freund mitgebracht und gesagt, komm, wir beten mal zusammen, zu dritt, wir zwei und der Pastor. Und er sagte, okay, machen wir. Und dann sagt er, ich bete jetzt zum 2. Mal in meinem Leben zu Jesus. Das 1. Mal war gestern, da habe ich es mal ausprobiert. Das 2. Mal ist heute. Und dann sagt er nachher, wow, okay, ja, das macht was mit mir. Ha, mir geht's irgendwie anders, das ist gut, ich brauche das. Ich habe immer versucht, positiv zu denken, aber ich brauche ja ein Gegenüber. Mir nur meine eigenen Gedanken zu machen, reicht mir nicht. Ich will doch, dass mir jemand zuhört, ich will doch auch mal meine Lasten loswerden. Das geht doch eigentlich nur mit Gott. Das zu erleben, die Hand des Herrn war mit ihnen. Es geschieht etwas, es verändert etwas. Und dann heißt es hier, geistliche Leiter arbeiten zusammen. Es fängt an mit dem Barnabas. Barnabas ist ja auch der sogenannte Sohn des Trostes, der Ermutigung, der Ermahnung, der, der mit Menschen ist, der Menschen begleitet. Das heißt von ihm, ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und er, der ist freigebig, hat seinen Acker und Grundbesitz verkauft, einer, der dient, ein Diakon. Er hat mitbekommen, was da in Antiochia los ist. Und dann ist er hingesandt worden von Jerusalem, mal zu sehen, was da eigentlich los ist. Und es heißt, er wurde froh. Da war sicherlich viel Neues und Ungewohntes für ihn. So eine internationale Gemeinschaft kannte er wohl noch nicht. Aber er merkte, Gott wirkt hier. Und mich begeistert das, dass hier ein Christ, ein christlicher Leiter, unterstützt, ermutigt, reinkommt, sich freut und ich glaube, das brauchen wir. Kennt ihr jemand hier bei euch in der Gemeinde, wo ihr sagen würdet, wow, sie ist eine Ermutigerin, er ist ein Ermutiger. Mit ihr bin ich gerne zusammen. Das bringt mich weiter. Das bringt mich zu Jesus. Das stärkt mich. So einer war der Barnabas. Der hat vermittelt, der hat Konflikte gelöst, der hat integriert und der hat immer wieder einfach auf Jesus hingewiesen. Und dann holt er Paulus. Und sie arbeiten als Team zusammen. 236 Kilometer entfernt war Tarsus, also gar nicht mal ganz aus der Welt sozusagen. Und diese 236 Kilometer holt er ihn her und sagt, du musst mich hier unterstützen, du musst mitmachen, die Gemeinde wächst, es werden immer mehr. Ich brauche Unterstützung. Und das ist eine gute Haltung, gemeinsam zu arbeiten. Eine Haltung, die wir haben wollen, Ergänzung. Das heißt an anderer Stelle, Barnabas und Paulus wurden von Jakobus, Petrus und Johannes, den Säulen der Gemeinde von Jerusalem, beauftragt zu predigen unter den Heiden. Und es braucht so viele, die zusammenarbeiten. Und wir erleben, dass wir auch mehr und mehr als Team arbeiten. Es gibt internationale Leute, die nach Leipzig kommen und sagen, wir haben es auf dem Herzen, hier in dieser Stadt Evangelium weiterzugeben, Missionar zu sein. Sagen, ja, wir brauchen alle. Wir brauchen Hilaria, wir brauchen Janette, die aus anderen Ländern kommen, eine ehemalige Muslimin, die endlich einem 82-jährigen Leipziger mal erklärt, wer eigentlich Jesus ist. Und am Ende können wir uns als Christen nur selber ausbremsen, wenn wir dann anfangen, in so irgendwelche Konkurrenzgeschichten oder Spielchen, Rivalitäten reinzukommen. Es ist in uns drin, in unserem Herzen, aber der Segen Gottes ist immer da, wo man zusammenwirkt mit dem Wort, mit dem Evangelium als Grundlage, ein Geist, ein Glaube. Sie blieben ein Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. Und jetzt habe ich eine Frage an euch, also eine wirkliche Frage. Wenn ihr jetzt ein Jahr in Antiochia hättet, was würdet ihr die Gemeinde lehren? Jemand eine Idee? Sind ja immerhin schon mal 365 Tage. Könnte man jetzt einen ganzen Lehrplan machen. Aber womit würdet ihr vielleicht anfangen? Oder sagt, das wäre das Wichtigste, das sollten die nach einem Jahr vielleicht verstanden haben. Oder habt ihr eine Idee? Mutige vor. Das Evangelium? Konkreter? Die Wiedergeburt, ja, wie kommt man zum Glauben, wie kann man erlöst werden, dieses neue Leben aus Gott, ja.
Dass vor Gott alle gleich sind, weil ja alle einen anderen Background haben.
Dass alle gleich sind vor Gott, auch gerade in dieser Stadt. Ja, dass Juden und Nichtjuden zusammengehören. Ja, wie man betet. Sehr gut, ja. Ich denke, dass sie auch nicht nur gelehrt haben mit schönen Worten, sondern dass sie es auch irgendwie vorgemacht haben. Ja.
Die Rolle des Gesetzes, weil es waren auch Juden
dabei. Okay, die Rolle des Gesetzes. Was bedeuten eigentlich die Gebote, das Alte Testament, für die die Juden waren? Wie kann man das verstehen, ja?
Nächstenliebe.
Die Nächstenliebe. Gab sicher reichlich Gelegenheit in den im Hafenviertel von Antiochia, ja. Ja, sehr spannend. Die sind unterwegs. Da kann man sich vorstellen, nicht nur für die zwei, sondern es war wirklich für alle genug zu tun. Und ich denke manchmal, wenn wir als Christen so diesen Auftrag wirklich leben, das weitergeben, man kann ja anfangen bei den eigenen Kindern, in der eigenen Familie und so weiter, haben wir nachher gar nicht so viel Zeit, irgendwelche sonstigen Rivalitäten hineinzukommen. Und dann erleben sie auch die Wirkung des Evangeliums. Wirkung im Wachstum der Gemeinde, in der öffentlichen Wahrnehmung der Christen, in den diakonischen Hilfen für andere und auch in der Aussendung von Missionaren. Das heißt, viele wurden hinzugefügt, eine große Menge wurde gewonnen. Und das ist natürlich, alles was lebt, wächst auch. Ich habe das früher mal so in der Biologie gelernt. Ein Kennzeichen von Leben ist auch Wachstum. Also Gemeinde wächst, Christen wachsen. Dann die öffentliche Wahrnehmung. Und ich mag diesen Vers, wo es heißt, sie wurden zum ersten Mal dort Christen genannt. Ich meine, es gibt auch andere ganz schöne Begriffe. Man kann die Gläubigen auch Schüler nennen oder Brüder, Schwestern, Heilige, die gerettet wurden oder die Anhänger des Weges. Das sind alles Begriffe aus der Apostelgeschichte. Und zum Beispiel in einem muslimischen Land heute ist es besser, einfach von Nachfolgern Jesu zu sprechen oder von Anhängern des Messias, weil die mit Christen wieder ganz andere politische und kulturelle Dinge verbinden. Aber hier wurden sie zum ersten Mal Christen genannt. Und was heißt das? Man hat sie öffentlich irgendwie wahrgenommen und gesagt, ja, ständig reden die irgendwie von diesem Christus, sind die Christusleute. Und offensichtlich das, was sie tun, ist auch das, was dieser Christus wollte. Und das ist doch eigentlich schön, wenn man so über die Gläubigen spricht und sogar einen Namen für sie findet. Es heißt einmal bei Jesus, die Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein und das Licht, das leuchtet, kann nicht unsichtbar sein. Sie helfen den anderen, sie helfen den Armen. Und direkt nach diesen Versen heißt es, Vers 27, 28, 29, Apostelgeschichte 11, in Jerusalem war eine Hungersnot und sie von Antiochia haben ihr Geld zusammengelegt, ihr Vermögen und für die in Jerusalem gesammelt. Und wir haben das heute auch gemacht an Erntedank unserer Gemeinde, dass wir für eine Familie in der Türkei, die beim Erdbeben ihr Haus verloren hat, eine christliche Familie gesammelt haben, damit ihr Haus wieder aufbauen. Ist nur ein Beispiel, es gibt viele, viele andere. Und da wird sichtbar, okay, die reden nicht nur, sondern die leben das. Der Heilige Geist wirkt, er verändert und sie senden dann auch Missionare aus, nämlich in Apostelgeschichte 13 beten sie und senden dann Paulus und Barnabas wieder aus nach, wie lange waren die da? Ein Jahr. Ja, genau. Haben die ja alles erklärt, was zu erklären ist und dann werden sie ausgesandt. Und auch das ist so eine Wirkung, dass das Evangelium nie bei uns bleibt, sondern immer wieder weitergeht. Gustav Warneck hat mal gesagt, Gemeinde kann sich nicht aussuchen, ob sie missionarisch sein will, nur ob sie neutestamentlich sein will. Dann ist das ganz normal. Es wächst, es breitet sich aus. Das letzte Bild, das antike Antiochia, ist dann durch diverse Erdbeben in diesen Zustand geraten. Und so ist eigentlich mit vielen Städten des Altertums, man denkt, wow, da waren mal eine halbe Million Menschen und das ist übrig. Aber das Evangelium, die gute Botschaft, die Gemeinde lebt weiter, weltweit. Und das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Amen. Danke für dein Evangelium, das auch heute unsere Herzen verändert. Worte der Liebe, Worte der Kraft, Worte der Wahrheit. Wir brauchen dich, Jesus. Bitten für unsere Familien, für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für unsere Gemeinden. Und wir bitten für unsere Stadt, dass du mit deinem Geist uns veränderst, dass du Hoffnung gibst und Glauben und Liebe. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Amen.